Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedigheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir am Mikrofon begrüßen darf ich heute den Alex Preibisch. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Bei uns geht's heute um Playdowns und vielleicht auch ein klitzekleines bisschen um Eishockey. Aber bevor wir dabei ankommen, Freibo, ganz am Anfang die übliche Frage, wer du eigentlich bist, brauche ich dir nicht stellen. Was ich dir aber tatsächlich als Frage stellen kann, ist, wie geht's dir gerade so?
Mir geht's eigentlich sehr gut. Es läuft eigentlich alles momentan, wie es laufen soll. Wir sind auf einem direkten Playoff-Platz, womit, glaube ich, nicht viele Menschen gerechnet haben. Ich kann mich nicht beklagen.
Persönliches Wohlbefinden direkt am Sportfest gemacht.
Das hängt viel damit zusammen, weil wenn es sportlich schlecht läuft, geht es dir natürlich auch irgendwo schlechter. Wenn sportlich gut läuft, dann fühlst du dich natürlich auch, wenn es dir vielleicht jetzt nicht so gut geht, auch mal ein bisschen besser. Das geht irgendwo Hand in Hand und zu Hause ist das halt das natürliche Auf und Ab, was man so hat mit zwei kleinen Kindern. Das ist nicht immer alles schön und nicht immer alles gut. Aber wäre auch langweilig, wenn es immer nur alles rosig wäre.
Wir haben uns das erste Mal hier im Podcast unterhalten, direkt nach dem Abstieg. Haben damals drüber gesprochen, dass es eben, wenn es mal nicht gut läuft, dass es dann halt auch ausstrahlt. Und dass es für die Family auch nicht unbedingt so schön ist, wenn sie das aushalten müssen, dass man ein Gefühl zweimal in der Woche nach Hause kommt und auf die Mütze bekommen hat und dementsprechend Laune mitbringt. Wie hat sich das verändert?
Dadurch, dass der Große mittlerweile auch sehr, sehr gerne zum Eishockey geht und sich dann immer auch darauf freut, mittlerweile mit aufs Eis zu dürfen, ist es für mich natürlich auch ein sehr schönes Erlebnis, das jetzt auch selber zu haben, wie die anderen Jungs das früher hatten oder jetzt auch schon der Tyler und so schon ein bisschen länger, dass er sehr große Freude am Eishockey hat. Finde ich sehr schön und ich glaube auch, dass für meine Frau sehr schön ist, dass sie dann halt nicht die ganze Zeit immer gucken muss, was er macht, sondern er hat Interesse auch das Spiel zu sehen, mich zu sehen. Das macht, glaube ich, für uns das Leben ein bisschen einfacher. Klar, er ist ab und zu traurig, wenn er dann freitags zum Beispiel nicht zu den Spielen darf, weil es einfach zu spät ist. Dafür ist es dann sonntags für die Familie eigentlich immer sehr schön.
Voll schön. Kommen die mit zu Auswärtsfahrten? Ist das machbar? Nee, ne?
Machbar wäre es, glaube ich, schon, aber das ist so viel Stress. Allein, sie müsste ja dann alleine mit zwei Kindern im Auto fahren. Klar, könntest du Freunde fragen, ob die mitfahren. Aber denen willst du das ja auch nicht immer antun, dann da auf deine zwei Kinder aufzupassen. Deswegen Auswärtsfahrten lassen wir eigentlich immer weg.
Eine andere Sache, die mich immer interessiert, gerade solange die Kids noch so klein sind, ist, du hast natürlich die Möglichkeit, die Kids sind im Kindi, sind irgendwie unterwegs, sind irgendwie untergebracht, zumindest der Große bei euch. Wenn er nach Hause kommt, kommst du ja auch nach Hause. Das stelle ich mir sehr, sehr schön vor, auf der einen Seite, weil dadurch unfassbar viel Familie möglich ist. Auf der anderen Seite stelle ich es mir aber auch schwierig vor, da vielleicht den Fokus zu behalten, wenn man eigentlich, ja, es ist ein Spieltag, man weiß so, okay, jetzt sollte man sich dann langsam fertig machen, vielleicht nochmal Mittagsschläfchen, irgendwas in diese Richtung und dann sagt das Kind aber, nö, ich habe jetzt gerade Fieber, Papa, kümmere dich um mich, weil ums andere Kind muss ich Mama kümmern. Wie spielt man das?
Das hat sich mittlerweile wirklich gut eingegroovt.
Die Kinder kriegen einfach kein Fieber, wenn du arbeiten musst.
Muss ich wirklich sagen, dass wir jetzt in der Saison schon ziemlich gut verschont waren oder dass es halt immer so war, dass man es irgendwie noch hinbekommen hat. Aber sonntags war es sowieso super eingespielt, weil da bin ich morgens zum Training gegangen, kam wieder und dann ist der Große meistens selber zum Mittagsschlaf gegangen. Das heißt, dann konnte ich den einfach mitnehmen. Dann haben wir uns zusammen kurz ein bisschen hingelegt.
Mega.
Und freitags ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil der Große dann um 15 Uhr aus der Krippe abgeholt werden kann. Natürlich auch schon früher. Und ich mich dann, oder ich lieg dann oder stehe dann gerade wieder auf oder was auch immer. Da ist der Ablauf dann ein bisschen schwieriger, weil ich muss dann gehen, wo die Jungs dann mehr oder weniger langsam Abendessen bekommen. Und das ist dann schon ein bisschen komplizierter gewesen. Aber mittlerweile, muss ich sagen, hat meine Frau das alleine alles sehr gut im Griff am Wochenende. Oder sie fährt dann zu ihren Eltern oder trifft sich mit Freunden.
Ja.
Das hat sie jetzt, glaube ich, so ihren Dreh raus, wie sie den Tag dann bewerkstelligen kann.
Ist das was, Nee, ich frage anders. Wie lange braucht es damit, klarzukommen? Also mit jedem Kind, das kommt, nimmt ja der Grad der Überforderung erstmal zu. Und dann zu sagen, okay, ich weiß, meine Frau kann das. Ich weiß, die kriegt das alles hin. Und trotzdem ist ja dann so ein Moment da, wo man die Familie erstmal verlässt, wo man erstmal geht, wo man jetzt erstmal sagt, so ja, ich bin dann jetzt mal arbeiten und dann hinter sich die Türe zuzieht und im Zweifelsfall schreit das Kind dann nochmal, weil es gerade merkt, hey, ich wollte eigentlich jetzt gerade von Papa irgendwie was haben oder so und der muss jetzt gehen. Und der Bus fährt halt, wenn der Bus fährt. Da gibt es ja dann keine Möglichkeit, das dann irgendwie nochmal, sich jetzt doch nochmal länger hinzusetzen und das Ganze zu klären. Wie lernt man das? Wie kommt man da rein?
Wie du schon sagst, eigentlich hast du nicht wirklich eine Wahl. Ne? Es ist dein Job. Du musst es machen. Du hast dafür andere Vorteile zum Teil, dass du früher zu Hause bist, mehr Zeit mit deinen Kindern in dem Alter jetzt verbringen kannst, dass du mehr zu Hause bist über den Tag, dafür abends aber vielleicht mehr weg bist. Dieses Gefühl, was du dann jedes Mal hast, wenn du gehst und der Große sagt dann immer, Papa, wieder arbeiten? Und ich dann, ja, tut mir leid. Ich würde jetzt auch gerne mit dir noch weiter hier spielen, aber ich muss dann jetzt. Sonntags ist es dann cool, weil dann kann ich sagen, wir sehen uns dann gleich in der Halle. Dann sagt er, ja, da freut er sich und so. Und aber wenn es dann freitags ist oder auch bei Auswärtsspielen, das tut einem dann schon irgendwann auch weh, ne? Dass du dann da jedes Mal dein Kind so zu Hause lässt und der ist dann auch schon traurig und so. Aber wir wissen ja, wie lange es dann ist. Klar, die Kids können das nicht abschätzen, aber es sind 8, 9 Monate im Jahr und dann hat er seinen Papa wieder für 3, 4 Monate durchgängig, jeden Tag. So viel, ob er das dann will, weiß ich auch nicht, aber man muss einfach die Vorteile sehen, die man da auch irgendwo mitnimmt. Ja. Die Nachteile sind natürlich auch da, aber die kannst du, glaube ich, ausblenden. Und wenn du einen normalen Beruf machst irgendwann, hast du auch dann halt den ganzen Tag keine Zeit für dein Kind, sondern bist erst abends da, wenn es zum Teil vielleicht auch so schon ins Bett geht. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich meine Kinder so aufwachsen sehen kann gerade.
Du hast gerade den normalen Beruf schon angesprochen. Das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, ging es ja auch schon ein bisschen drum, Trainerausbildung und nebenher schon ein bisschen was machen. Spielst du denn nochmal weiter Eishockey? Oder kommt jetzt nach dieser Saison schon der normale Beruf?
Nee, also wie gesagt, ich würde gern so lange noch Eishockey spielen, bis meine Frau wieder arbeiten geht. Das hängt ja nicht immer nur von mir ab. Das hängt natürlich auch von Vereinsseite ab. Dass ich jetzt nicht mehr großartig aus Bietigheim weg will, ist, glaube ich, jedem bekannt. Man ist da auch schon in Gesprächen und ich bin da eigentlich immer auch sehr zuversichtlich, weil ich, glaube ich, jemand Einfaches bin. Ich habe da keine großen Voraussetzungen oder mit mir muss man nicht große Verhandlungen führen. Ich glaube, ich kenne meinen Preis, meinen Wert, den ich der Mannschaft bringe. Ich glaube, das weiß der Verein auch. Und dann setzt man sich zusammen und dann kommt man, glaube ich, immer ganz gut auf einen Nenner.
Ist ja, glaube ich, auch angenehm für den Verein, wenn man dann weiß, okay, das ist jemand, da müssen wir uns nicht direkt in der heißen Phase um alles drum kümmern, sondern da sagt man, okay, gut, da redet man dann halt und dann sind es halt ein paar Prozent so oder so, spielt ja dann auch keine Rolle tatsächlich. Ja. Normaler Beruf, wie entwickelt sich's da?
Eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mich sehr gut eingegroovt. In meinen Nebenjob. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe sehr viele Ideen, die ich umgesetzt habe mittlerweile auch. Lass mir da auch immer mal neuen Input geben, wenn da irgendjemand kommt von den Kunden, die da bei mir trainieren, die sagen, hey, ich habe mal das und das gemacht. Willst du das nicht auch mal in so ein Gruppentraining machen, weil ich fand das ganz cool? Dann versuche ich da auch mal so neue Elemente reinzubringen, damit den Leuten halt auch irgendwo nicht langweilig wird und so. Macht schon echt viel Spaß und ich glaube auch, dass das für nach dem Eishockey definitiv weiter was für mich ist und bin da auch mit dem Patrick Vogel im guten Austausch immer. Er will sich ja auch irgendwo weiterentwickeln, er möchte seine nächsten Schritte in seinem Leben machen, sich nach links und rechts noch ein bisschen ausbreiten und da lasse ich mich einfach ein bisschen mittreiben.
Aber es ist doch auch cool, wenn ihr dann die Möglichkeit habt, einerseits hier im Eishockey miteinander zusammenzuarbeiten und dann nochmal neben der Fläche auch nochmal zusammen Zeit zu haben und da zu arbeiten. Stell ich mir cool vor.
Ist es auch wirklich, weil wir uns über alles Mögliche zu jeder Zeit austauschen können. Nach dem Spiel oben im VIP-Raum können wir uns austauschen. Wir können uns beim Training austauschen über bestimmte Sachen. Wir können uns auch über das Training oder wenn er jetzt mal irgendwas hat, dass sein Sohn oder seine Tochter oder seine Frau irgendwie krank ist oder er kann nicht zum Training kommen, dann sagt er mir meistens Bescheid, hey, wir machen das und das und das und das. Kannst du das bitte ein bisschen übernehmen, ein bisschen überwachen, damit unsere Trainer da jetzt halt nicht auch mitmachen müssen. Dann sage ich, klar, ich mache das für dich. Wenn irgendwas ist, sag einfach Bescheid. Das ist gar kein Thema.
Falls euch ihr da draußen zuhört, das interessiert, dann seid gespannt. Ihr dürft euch schon drauf freuen. Der Patrick wird hier auch demnächst mal im Podcast sitzen. Und dann kriegt ihr auch noch mal ein bisschen mehr Einblick in die athletische und die Trainingsseite des Eishockeys. Aber das zu einer anderen Zeit, jetzt erstmal hierher zurück und mehr zum Thema Eishockey. Du hast es vorher in der Einleitung so ein bisschen angesprochen, direkter Playoff-Platz hätten am Anfang nicht so viele damit gerechnet. Hast du denn damit gerechnet?
Ich muss sagen, dass ich gar keine Vorstellung davon hatte, wo es hingehen kann, weil wir wieder so viele neue Jungs hatten. Ich kannte den Kern. Ich weiß, was jeder von denen, oder ich wusste, was jeder von denen kann. Bei den Neuen weißt du es ja nie, wie die ankommen in der Mannschaft, wie die Mannschaft zusammenwächst, wie da die Verhältnisse sind, ob das immer direkt mit der Abstimmung, mit der Hierarchie, mit der Reihenzusammenstellung und allem drum dran, mit dem System, ob das alles passt. Deswegen, ich bin ohne große Erwartungen in die Saison gegangen. Ich habe immer gesagt, ich möchte auf keinen Fall in die Playdowns. Das haben wir ja jetzt seit letztem Wochenende geschafft, dass wir das nicht spielen müssen, wie ich glaube.
Punktemäßig
also dürfte es, glaube ich, nicht mehr gehen.
Man hat 18 Punkte bei 6 Spielen. Das wird sehr schwierig. Da noch, ich glaube, 40 Tore mehr in der Tordifferenz. Das wird echt schwer.
Da müssen wir uns schon sehr viel Mühe geben. Oder die anderen an sich auch. Nee, deswegen keine großen Erwartungen gehabt. Wie gesagt, nur keine Playdowns, was wir die Saison nach dem stotterigen Start jetzt am Ende geleistet haben oder leisten, muss ich schon sagen, ist schon großes Kino. Ne?
Aber hallo. Du sprichst selber gerade den stotterigen Start an, aber das mal komplett dahin und auch egal, ob es dann am Ende der 10. oder der 5. Platz ist, es ist überragend. Was für mich der spannendste Punkt allerdings ist, der kam bei dir gerade so beiläufig. Man weiß ja nicht, wie die Neuen in der Hierarchie dann funktionieren. System, klar, das ist nochmal Trainer- und Taktikgeschichte, aber wie sie in der Mannschaft ankommen. Von allen, die bisher hier waren, haben alle gesagt, hey, das war mega, wie es sich funktioniert hat. Es war mega, wie es sich eingespielt hat. Mega Zusammenhalt ist was, was man sonst nicht überall hat. In den vergleichbaren Medien kriegst du schon auch mit aus anderen Mannschaften, dass es da nicht so gut läuft in der Kabine. Was für einen Einfluss hast du als einer derjenigen, die doch schon länger hier sind, die so viel mitgemacht haben, die hier in Bietigheim so heimisch sind, darauf, dass dieses Mannschaftsgefüge eben da ist und dass es eben funktioniert?
Ja, du versuchst von Anfang an mit den Jungs, mit denen du letztes Jahr auch schon zusammengespielt hast, alle in ein Boot zu holen. Du hast nicht dass alles auf meinen Schultern liegt, was in der Kabine passiert, sondern wir haben sehr viele alte oder ältere, erfahrene Jungs, die auch viele Meisterschaften gewonnen haben, die viele Saisons im Profibereich gespielt haben. Wir haben auch viele Junge dabei, die aber auch direkt wussten, hey, das ist mein Platz, da gehöre ich hin. Klar, ich kann versuchen, ein bisschen aufzusteigen in der Hierarchie, aber das muss ich mir erarbeiten, das muss von mir kommen, da schiebt mich keiner hin. Und die Jungs in der Kabine vom letzten Jahr, das Tyler, Sturmi, Pavel, Tim, Benny Zintek, der ist zurückgekommen, aber der wusste direkt, Bietigheim ist Bietigheim und der weiß auch in der Kabine, der kennt genug von den Jungs. Schmidti, das sind so viele, die da mitgeholfen haben, die Mannschaft wieder so zu formen, wie wir letztes Jahr auch waren. Jeder kannte seinen Platz, jeder kennt seinen Platz, jeder weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Wenn da mal einer aus der Reihe springt, dann wird er aber auch direkt wieder zurechtgewiesen und das ist dann noch okay. Und auch von den Neuen, also unsere Ausländer sind ja einfach brutal gut. Ja, also muss ja schon mal sagen, also wenn ich das jetzt mal so einsortieren könnte, würde ich wahrscheinlich sagen, wir haben mit die besten Ausländer der Liga. Also was die da gerade abreißen, ist absolut der Wahnsinn.
Wir haben niemanden, der mit weniger als einem Punkt pro Spiel dasteht.
Ja. Und wenn du das dann halt siehst, was die da im Spiel bringen, dann können die auch mal ihren Mund aufmachen. Die können dann auch mal sagen, wenn es mal nicht so läuft, ja, oder wenn die irgendwas denken, was wir verbessern können. Da wird keiner jetzt von uns sagen, halt die Klappe, du bist ein jüngerer Spieler, du hast hier nichts zu melden, sondern das ist eine Meinung, die sehr respektiert wird, weil die Leistungen, die die auf dem Eis zeigen, das musst du ja auch irgendwo wertschätzen, ne? Und wenn die dann halt was zu sagen haben, dann wird das auch umgesetzt, ne? Und da hält auch jeder die Klappe.
Ich finde es beim Sport immer sehr angenehm, weil dieses direkte Wissen um den eigenen Wertbeitrag sehr klar und sehr präsent ist. Wenn man jetzt irgendwie in der Firma drin ist und in einem größeren Konzern drin ist und man macht eine PowerPoint-Präsentation, dann wird es sehr schwer darauf zurückzuführen, was habe ich denn jetzt eigentlich für einen Beitrag geliefert. Vielleicht macht das Teambuilding auch nochmal ein Stück einfacher, dass man einfach Leistung sieht. Du hast gerade von den Kids erzählt, von den jüngeren Spielern, die irgendwie dann auch direkt ihren Platz sehen und auch den einnehmen. Wie ist da die Wahrnehmung von dir? Wir hatten mal drüber gesprochen, dass es schwieriger ist mittlerweile als früher, wenn man sich anschaut, mit welchem Selbstverständnis Jugendspieler den Schritt von der Jugendmannschaft in die Profimannschaft tun. Hast du das Gefühl, dass das immer noch so ist? Hast du das Gefühl, dass sich da irgendwie was verändert hat über die Jahre?
Naja, erstmal mit dieser komischen Regelung, die es da gibt, dass du so und so viele U24, U21 Spieler in der Mannschaft haben musst. Dadurch, dass die Jungs ja jetzt auch erst mit 20 aus dem Nachwuchs rauskommen, hat sich einfach so viel verändert, dass du am Ende vom Tag kriegst du als junger Spieler, wenn du aus der DNL rauskommst und du bist einigermaßen ein guter Eishockeyspieler, kriegst du ja sofort einen Profivertrag in der ersten, zweiten Liga.
Mhm.
Weil du hast in jeder Liga, du hast in der ersten Liga hast du 14 Mannschaften, in der zweiten Liga hast du 14 Mannschaften, die müssen alle 5 U24 Spieler unter Vertrag haben. Da kriegt ja jeder halbwegs geradeaus laufende Spieler irgendwo einen, ja, es hört sich jetzt blöd an, aber ist ja wirklich so, einen Vertrag über 2-3 Jahre, weil die binden sich die Jungs ja dann auch direkt. Und mit diesen Beratern heutzutage, natürlich ist es nicht so schlimm wie im Fußball, aber im Eishockey hat auch jeder mittlerweile einen Berater, sobald er mit dem Nachwuchs fertig ist oder auch schon vorher. Und die Berater setzen denen dann halt zum Teil auch Flusen in den Kopf. Ja, du musst direkt in der DL unterschreiben, du musst direkt in der DL 2 unterschreiben. Sehe ich zum Teil anders, weil ich glaube, ein guter U20-Spieler, einer, der in der Nationalmannschaft spielt, der wird sich in der DL oder in der DL 2 durchsetzen, wenn er gut genug ist.
Mhm.
Nur weil er den Vertrag da unterschrieben hat, heißt nicht, dass er Eiszeit kriegt, nicht, dass er gut genug ist, um in der Liga eigentlich Platz zu haben, sondern er ist da, weil er einer der Opfer von dieser Regelung ist.
Ja.
Und die Jungs kommen dann halt auch zum Teil mit einer Einstellung rein, das ist, ja, ich habe jetzt hier einen Vertrag, ich kriege ja jetzt auch ja einiges an Geld von euch, jetzt muss ich ja eigentlich auch spielen. Nee, es ist immer am Ende vom Tag, es ist ein Leistungsprinzip. Natürlich würde ich mir auch mehr wünschen, dass unsere jungen Spieler auch mehr spielen, damit sie sich natürlich weiterentwickeln können. Aber am Ende vom Tag ist es für uns ein Leistungsprinzip, für die Trainer ein Leistungsprinzip. Für die Trainer ist es Gewinnen oder Verlieren, fliegen oder, ne, oder bleiben.
Yep.
Und so ist es natürlich für uns auch. Umso mehr wir spielen, umso mehr Chancen haben wir natürlich, unsere Punkte zu machen, unsere Tore zu schießen, Tore für den Torwart zu verhindern, bla bla bla. Deswegen, ich kann jeden von den jungen Spielern verstehen, dass wenn man dann diesen Vertrag kriegt und sofort denkt, ja, ich müsste jetzt eigentlich spielen, aber erstmal kleine Brötchen backen, erstmal beweisen, jeden Tag im Training sich den Hintern aufreißen. Wollen ist die eine Sache, können ist die andere Sache, und das müssen, glaube ich, sehr viele noch verstehen. Das haben unsere Jungs dieses Jahr aber sehr früh verstanden, die jetzt auch schon ein Jahr vielleicht dabei sind, die haben es sowieso schon verstanden vom letzten Jahr, dass es nur darüber geht, über Fleiß, und dass man ab und zu sich vielleicht auch mal Tipps und Tricks von den anderen abholt oder zeigen lässt.
Die Gespräche sind ja regelmäßig dann neben dem Eis und werden neben dem Eis geführt, so dieses Jahr. Wir würden gern die jungen Spieler mehr auf dem Eis sehen, und dann schaut man sich's an und sagt, okay, gut, nee, die kommen tatsächlich konsequent, nachdem die Special Teams gespielt haben, haben die ihre Schichten und stehen auf dem Eis. Bist du zufrieden mit dem, was gerade unsere U21 Jungs abliefern?
Ich muss sagen, dass im Laufe des Jahres ich auch gelernt habe, den Jungs immer mehr zu vertrauen. Mhm. Natürlich ist, die sind aus dem Nachwuchs rausgekommen, die hatten nichts mit dem Männer-Eishockey zu tun und dann direkt in die zweitbeste Liga, ne, aufgenommen zu werden, ist nicht einfach. Mhm. Und auch dieses Männer-Eishockey ist was ganz anderes als dieses U20-Hockey noch. Sie haben sich, finde ich, gut entwickelt. Mhm. Natürlich wäre noch mehr drin gewesen, das ist ja klar, aber dafür hätten sie mehr Eiszeit gebraucht und blabliblub. Aber diese mehr Eiszeit dann zu kriegen, bei den Sachen, wie es am Anfang war, wie, da wir nur verloren haben, ist
und
dann auch schwer.
Und kannst du es dir leisten, genau.
Ne? Da geht es ja dann auch ein bisschen darum. Und ich muss sagen, wenn sie jetzt aufs Eis kommen, habe ich schon immer das Gefühl, dass sie sich komplett zerreißen. Sie wollen zeigen, was sie können. Und das finde ich sehr gut. Ich hoffe, ich sage es den Jungs auch oft genug, dass wenn sie Wechsel hatten, dass ich mich für sie freue und dass ich sehr zufrieden bin, auch gerade so, wenn sie 40 Minuten auf der Bank saßen und dann reingeschmissen werden und dann keine Gegentore kriegen. Die müssen keine Tore schießen.
Das ist nicht
sie sollen nur keine
dafür
kriegen.
Hat man keine vierte Reihe,
genau. Und wenn sie dann noch eins schießen, ist das noch ein schöner Bonus für die Jungs obendrauf. Und ich freue mich dann immer sehr, wenn sie aufs Eis dürfen und es nichts passiert und sie trotzdem immer weiter ihre Wechsel kriegen und sich dann, wie man auch sieht, finde ich, weiterentwickeln.
Du hast deine ersten Schritte im Profi-Eishockey in der vierten Liga gemacht, meine ich sogar. Ne?
Ja, ja.
War das nach der Jugend oder war das parallel noch zur Jugend?
Das war bei mir nach der Jugend. Das war nach meinem letzten DNL-Jahr in Köln. Aber man muss dazu sagen, ich habe die ersten Schritte im Männer-Eishockey nur in der vierten Liga gemacht, weil ich wäre eigentlich nach Berlin in die Oberligamannschaft gegangen. Die wurde aber in dem Jahr geschlossen.
Ah.
Oder die wurde abgeschafft, keine Ahnung, wie man das nennen mag. Und ich habe davon aber leider nichts mitbekommen bis Mitte, Ende Mai. Oder mir wurde es nicht gesagt. Ja. Natürlich, weil da die Leute dann auch nichts mehr mit dem Verein zu tun hatten oder die Aufgaben nicht mehr hatten, weil es die Mannschaft nicht mehr gab. Und habe es dann nebenbei von jemandem erfahren, der da gespielt hat, dass er gesagt hat, er hat jetzt da und da unterschrieben. Ich so, ja, warum? Ich habe gedacht, du bist dann nächstes Jahr in Berlin. Ja, nee, die haben die Mannschaft zugemacht und ich direkt zu meinen Eltern. Oh mein Gott, ich bin am Arsch. Und dann hat zum Glück mein bester Freund in Düsseldorf dann bei der zweiten Mannschaft unterschrieben, hat den Trainer gefragt, ob er nicht Interesse hätte, mich auch noch aufzunehmen. Hat er gesagt, klar, mache ich. Hab dann zwar keine Kohle verdient, großartig, aber ich durfte wenigstens weiter Eishockey spielen. Aber wir sind dann zusammen in eine WG gezogen in Düsseldorf. Es war eine der besten, ich war gerade frisch 18, war ein mega geiles Jahr. Wir haben beide von 400 Euro gelebt und Kindergeld und ein bisschen Zuschlag von den Eltern bekommen, eine eigene Wohnung gehabt. Ja, das war schon eine wilde Zeit, ja, war schon cool.
Wie war da der Fokus Eishockey, restliches Leben und Freude in Düsseldorf?
Ja, sagen wir mal so, Eishockey war schon meistens die Nummer eins, aber der Spaß, natürlich mit 18, du bist in der Großstadt, wir waren eine Mannschaft, wir waren alles Jungs zwischen 18 und 24, 25, das war wirklich eine blutjunge Truppe. Ja. Da war der Spaß natürlich auch irgendwo mit ganz oben dabei. Ja. Und wir hatten zum Teil Training abends um 9 und haben dann bis 11 trainiert und dann sind wir halt manchmal noch dann in die Stadt gegangen oder so. Das war ja dann okay.
Um eine Currywurst zu essen.
Ja, auch. Danach. kann uns ja, glaube ich, auch keiner krumm nehmen, dass wir da ein bisschen Spaß haben wollten.
Spaßige Saisons. Letzte Saison war spaßig, haben wir nach der Saison schon drüber gesprochen. Diese Saison, stotterer Start, haben wir gesagt, danach konsequent nach oben gespielt. Woran hat es am Anfang der Saison gemangelt? Was war das Thema?
Ich finde das sehr schwierig einzuordnen. Ich kann es auch, glaube ich, nicht richtig einordnen. Ich würde aber sagen, dass das, was wir jetzt mittlerweile mit der Mannschaft haben, dieses Eingespielte, dieses Selbstverständnis, dass wir uns alle untereinander kennen. Ich glaube, wir könnten ja die Reihen nicht komplett durcheinander würfeln und es würde trotzdem funktionieren. Aber wenn du immer deine ein, zwei Mitspieler hast, die du kennst, auf die, wo du weißt, was die machen, wie die ticken, dann läuft das irgendwann. Du hast alles verinnerlicht, wie die Mannschaft abläuft. Du verstehst, du weißt, welche Verteidiger was machen, welcher Stürmer was macht. Diese Abläufe mussten halt einfach reinkommen. Dieses Selbstverständnis musste reinkommen. Dann musste jeder seinen Platz kennen, was ich schon gesagt habe. Das ist am Anfang natürlich auch immer so ein bisschen so ein Ding. Und was du ja ganz klar sagen musst, unsere Ausländer haben halt nochmal 10%, 15%, 20% jeder draufgelegt. Also die waren am Anfang schon gut, ohne Frage, aber jetzt sind die halt nochmal herausragend.
Würdest du sagen, dass dieses Einspielen im Vergleich länger gedauert hat, als es das normalerweise dauert oder als es hätte dauern sollen?
Auch eine schwierige Frage. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie viele Jungs du immer einarbeiten musst. Wenn du einen Chor von der Mannschaft hast, der sehr groß ist, sage ich jetzt mal 12, 13, 14 Jungs, mhm, und dann kommen da 8 bis 10 neue dazu, dann kannst du den Haufen schnell integrieren, weil jeder wird irgendwo mit reingeschmissen und du musst nicht eine komplette Reihe, sage ich mal, integrieren und reinfinden, sondern immer nur so stückweise ein, irgendwo eine Reihe dazuschmeißen, den dazuschmeißen, den dazuschmeißen, und dann können die anderen den komplett einnehmen und direkt sagen, wo es lang geht und so. Und das war ja dieses Jahr nicht. Du hattest zum Teil komplett neue Reihen, wo sich keiner kannte.
Ja.
Die hatten dann natürlich dann auch irgendwo ein bisschen Vergleich untereinander. Ja. Hier, ich bin jetzt hier der große Max und ich bin der große Max. So. Das hat sich mittlerweile komplett gelegt, sondern es sehen sich alle, glaube ich, sehr gleich. Wir haben die Jungs, die laut sind. Wir haben die Jungs, die leise sind. Und das passt alles. Wir haben alle so integriert, wie wir es, glaube ich, machen müssen. Wir haben die Jungs, die du in Ruhe lassen musst. Wir haben die Jungs, denen du ein bisschen auf den Sack gehen musst ab und zu. Und ja, wie gesagt, wenn es ein kleinerer Kreis ist, ist es, glaube ich, einfacher wie jetzt dieses Jahr, wo es halt einfach auch wieder eine andere Liga ist, wo du auch nicht weißt, was auf dich zukommt.
Wird es nächstes Jahr einfacher? Also wir sind jetzt schon sicher, wir sind zu 98% sicher, ich muss direkt das richtig einsortieren. Wir sind so zu 98,5% sicher.
Also wir können eigentlich sagen, wir sind zu 100% sicher, weil ich glaube, wenn wir das verkacken, dann sind wir auch, dann haben wir es auch verdient. Ob es einfacher wird, weiß ich nicht, weil es ja auch wieder davon abhängt, wie viele Jungs am Ende vom Tag bleiben,
mhm,
oder bleiben dürfen, wie auch immer man das beziffern möchte. Dann
bleiben dürfen, bleiben wollen.
Ja, bleiben dürfen, bleiben wollen. Wer neu dazukommt, mhm, was es für Charaktere sind, wie die sich integrieren wollen, das hat, hängt ja alles damit auch zusammen. Natürlich kennst du die Liga, aber das ist ja dann schon wieder so ein komplett neuer, zusammengewürfelter Haufen, wenn du, wie ich schon sagte, nicht mehr als 10, 14 Jungs behältst, ja, sondern eher weniger. Dann wird das Gleiche wieder auf uns zukommen. Das wird wieder eine Herausforderung und dann musst du einfach hoffen, dass wir es nächstes Jahr früher und besser hinkriegen. Vielleicht auch wieder mehr am Anfang der Saison mit den Jungs machen, mehr, mhm, unternehmen, damit man sich schneller, besser kennenlernt, dass man von jedem die Macken kennenlernt, einzuordnen weiß, wie jeder drauf ist. Und ja, ich bin selber gespannt.
Ich bin mir sicher, dass wir uns Anfang der nächsten Saison mal unterhalten werden.
Und ja, ich hoffe doch.
Nochmal ganz neugierig reinfragen werde. Ein anderes Thema zum aktuellen Zeitpunkt. Du hast eine Sperre bekommen, weil du einen Check gefahren hast. Beziehungsweise erstmal zumindest eine Spieldauerdisziplinarstrafe.
Ja.
Wie viel Strafminuten hast du diese Saison insgesamt bekommen?
Boah, ich glaube, ich saß 3-4 Mal für 2 Minuten auf der Strafbank.
Ja. Allein jetzt damit mit einer Strafe mal genüsslich verdoppelt fast das, was du an Strafzeit hattest.
Ja.
Was ist da passiert?
Ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeguckt. Ich habe es mir auch aus verschiedenen Perspektiven angeguckt, weil ich glaube, ich weiß auch jeder weiß, ich bin nicht der Typ, der irgendwie versucht, irgendwie andere zu verletzen. Es tat mir auch sehr leid, wo ich ihn auf dem Eis liegen habe sehen. Das war nicht meine Intention, ihm irgendwie da gegen den Kopf zu fahren. Ich habe es auch direkt zu den Schiedsrichtern gesagt, sorry. Ich hatte schon das Gefühl, als ich durch ihn durchgefahren bin, dass da auch nicht viel Gegenwehr war. Also auch jetzt nicht viel Körperspannung oder so. Ich habe direkt gemerkt, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Ja, ich habe ihn einfach abgelaufen. Hat natürlich auch ein bisschen Tempo dabei. Dann habe ich zum Check angesetzt, habe eigentlich gedacht, dass ich ihn gut treffen werde und habe dann aber schon gemerkt, dass da einfach auch nichts, also wenn ich mich halt normalerweise in den Check reinwerfe und da steht jemand an der Bande, dann muss ich da schon richtig Druck hinterbringen, damit da überhaupt was passiert. Und bei ihm ja, da ist auch was, richtig was passiert. Und ja, als ich ihn dann da liegen sah, tat mir das sehr leid. Und auf dem Video sieht man auch, dass ich ihn schon ein bisschen am Kopf treffe. Ich hoffe, dass ich ihn vielleicht noch irgendwo an der Schulter getroffen habe und auch, dass er jetzt nicht irgendwie verletzt ist und lange ausfällt oder so. Wie gesagt, das war gar nicht meine Intention, sondern ich bin jemand, der hart spielt. Ich mag es auch, wenn man gegen mich hart spielt, habe ich nichts dagegen. Andere zu verletzen, finde ich falsch, wollte ich auch nicht. Ich werde auch jede Strafe akzeptieren, die von der Liga kommt. Wenn sie sagen, da ich da gesperrt werden muss oder auch Geldstrafe. Am Ende vom Tag war es ein Unfall und ich hoffe, wie gesagt, dass es ihm ganz gut geht.
Gestern war noch nichts drauf. Normalerweise sind sie da immer ziemlich schnell. Das heißt, ich würde jetzt spontan davon ausgehen, dass da nichts mehr kommt. Es wirkte auf dem Video für den Eishockey-Laien einfach so, als wären er durch die erste Berührung nach vorne kippt. Und dann fährst du halt seitlich rein. Das passiert, aber es war tatsächlich sehr interessant zu sehen. Wir hatten es ja auch schon mal drüber, dass es immer so faszinierend aussieht, wenn du dann irgendwie übers Eis fliegst und dann gefühlt 2,5 Meter vor dem eigentlichen Kontakt dann schon abspringst, weil du einfach die Geschwindigkeit mitbringst. Und auch wenn du gecheckt wirst, man merkt halt in der Regel einen Größenunterschied. Und dass der jetzt so rum mal zu tragen kommt, ja, kacke gelaufen. Aber habt ihr irgendwie die Möglichkeit, da Kontakt aufzunehmen als Spieler untereinander? Also jetzt nicht nur generell, nicht nur in diesem Fall, sondern auch so generell?
Ja, ich habe direkt dem Guillaume Noh von Regensburg, habe ich direkt nach dem Spiel geschrieben, dass er ihm bitte sagen soll, dass es mir leid tut, dass ich ihn wirklich nicht verletzen wollte. Und wenn er irgendwie in Bietigheim im Krankenhaus bleiben muss, sollen sie mir Bescheid sagen.
Ja.
Dann würde ich mich darum kümmern, dass wenn er irgendwas braucht, dann würde ich ihm das auch besorgen. Aber die haben gesagt, nee, dass er mit nach Hause fährt, dass sie ihm die Nachricht gezeigt haben. Dann habe ich den Hugo Bovert nach dem Spiel noch kurz getroffen, den kenne ich auch noch von früher von hier. Dem habe ich auch gesagt, du richtest ihn bitte aus, das war nicht meine Absicht und nur, dass ihr das wisst. Also kennst mich lang genug, du weißt, dass ich nicht der Typ dafür bin und gute Besserung.
Was meinst du, sehen wir Regensburg nochmal diese Saison?
Die Chancen sind natürlich da. Ich glaube aber, wenn sie gegen Kassel, Krefeld und auch Ravensburg kommen, glaube ich es nicht. Und gegen die anderen Mannschaften, die noch drin sind und auch, ja, ich glaube nicht, dass Regensburg oder wir noch auf dem Pre-Playoff-Platz rutschen, aber wie gesagt, alles ist möglich und es ist super eng. Ich hoffe es natürlich nicht, dass wir es noch machen. Könnte passieren, aber ich glaube es ja nicht.
Dann die andere Frage, du hast es gerade selber gesagt, es hängt davon ab, ob man jetzt noch auf Pre-Playoff-Platz rutscht oder ob man sich in den direkten Playoff-Platzierungen hält. Playoffs haben immer noch mal eine ganz, ganz, ganz eigene Dynamik. Und da geht man rein und mal ist man ein Underdog und steigt in die DEL auf. Mal geht man rein als ganz klarer Favorit und verliert im Finalspiel. Was ist dieses Jahr realistisch? Weil mit den ganzen Erwartungen, die man vor der Saison hatte, die sind schon so über Bord und es stehen Mannschaften an Stellen, wo man sie überhaupt nicht hingetippt hätte und andere stehen an Stellen, wo man sagt, okay, also dass, keine Ahnung, Krefeld und Kassel in den Top 4 landen, das war den meisten Leuten bewusst, aber wenn man sich den Tabellenkeller anschaut, der sieht anders aus, als man ihn erwartet hat. Wir stehen anders, als man es erwartet hat. Was ist in so einer verrückten Liga in den Playoffs möglich?
Das hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube alles. Es kann wirklich alles passieren. Du kannst in der ersten Runde sang- und klanglos ausscheiden, weil es du kriegst noch mehr Verletzungen, du hast Pech, du bringst die Leistung über 4, 5, 6 Spiele nicht, was auch immer. Dann kann es aber auch sein, dass du dich vom ersten Spiel an innen rausspielst und dann auf einmal alles drin ist. Ich glaube, wir sollten ohne, und das meine ich wirklich, jeder sollte ohne irgendwelche Erwartungen einfach in die Playoffs gehen, einfach das als Bonus sehen, es einfach genießen, dass wir wieder da sind, wo wir immer oder wo wir hin zurück wollten, dass es endlich wieder die geilste Zeit ist. Playoffs ist einfach das Geilste, was es gibt. Jedes Spiel genießen, das machen wir auch und wir geben einfach jedes Mal Vollgas und dann schauen wir, was passiert.
Für Fans, die man im zweiten Jahr DEL dazugewonnen hat, wäre es für die sehr, sehr schade, wenn es jetzt dann mal ein Jahr ohne einen Abstieg oder einen Aufstieg wäre. Das wäre ja fatal. Also die wissen ja gar nichts mit sich anzufangen, wenn man dann einfach eine Saison abschließt und weder ganz unten noch ganz oben steht. Was ist das denn?
Ja, gut, aufsteigen können wir dieses Jahr sowieso nicht, aber ja. Also, aber so ein Jahr vielleicht mal ein bisschen ruhiger würde uns wahrscheinlich auch mal allen wieder ganz gut tun.
Von den Mannschaften, die momentan vor uns stehen, gibt es eine, die wir noch nicht ein einziges Mal besiegt haben?
Ravensburg. Haben wir, glaube ich, jedes Spiel verloren, ne? Ich glaube, ja. Gegen Kassel haben wir gewonnen, letztes Spiel in Kassel. Gegen Krefeld spielen wir noch einmal und haben wir schon zweimal gewonnen.
Mhm.
Und gegen Rosenheim haben wir auch schon ein oder zweimal gewonnen.
Heißt, ab jetzt müssen wir uns Mühe geben, dass wir gegen Krefeld landen. Krefeld als Wunschgegner.
Ich glaube, wir haben keine Mannschaft wirklich, die wir fürchten müssen. Weil ich glaube, dass wir wenn alle wieder fit sind, muss ja auch dazu sagen, und sich keiner mehr verletzt, haben wir eine sehr ausgeglichene Truppe, eine sehr homogene Truppe, die gut funktioniert intern wie auch, auch mittlerweile extern. Überall halten wir zusammen, wir machen viel zusammen. Es macht echt Spaß, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was passiert.
Schaust du gerade Olympia?
Ab und zu.
Ab und zu. Das wäre jetzt nämlich für mich so das nächste Ding gewesen, ob man da das Eishockey irgendwie begleitet. Ob man da nochmal so Blicke raus hat. Wenn man auf der einen Seite selber sagt, okay, bei uns ist so wild dieses Jahr, alles möglich. Ob man noch irgendwie was anderes parallel anschaut oder ob man da den Fokus ganz aus eigener hat.
Ich bin ja sowieso nicht so der Typ, der, wenn er gerade kein Eishockey hat, selber Eishockey guckt.
Mhm.
Ich habe dann jetzt letztens das Spiel Deutschland gegen Lettland, habe ich die letzten 15 Minuten, 10 Minuten noch geguckt, weil ich dann gesehen habe, dass es eng war und wollte dann gucken, ob die Jungs vielleicht noch schaffen. Aber ich muss sagen, dass ich echt auch ab und zu froh bin, kein Eishockey sehen zu müssen. Natürlich ist es was anderes und jetzt so das Viertelfinale. Ich habe heute auch jetzt nicht geguckt gegen Frankreich das Spiel, aber halt immer mal einen Live-Ticker geguckt, weil ich wissen wollte, wie es ausgegangen ist. Jetzt die entscheidenden Spiele guckt man sich dann, glaube ich, schon automatisch an, weil da einfach die besten Spieler der Welt rumrennen. Und natürlich, was die deutschen Jungs machen, ist auch interessant. So ist es nicht. Und ich freue mich auch, ich würde mich über jedes Spiel, was die jetzt mehr kriegen, noch freuen, weil es auch Jungs sind, die ich selber kenne. Aber ich lege da meinen Fokus so auf andere Disziplinen, die jetzt dann vielleicht nie so im Fokus waren. Aber so Biathlon finde ich einfach geil. Das macht einfach Spaß zu gucken. Oder so das Rodeln, das Skeleton, diese ganzen Bekloppten, die da mit 120 km/h diesen Tunnel da oder diesen Kanal da runterschießen, die sind alle verrückt. Und das einfach auch mal so andere Sportarten zu sehen, ist wahnsinnig interessant. Oder Super-Ski. Oder, ne, wie heißt das, Super-Ski? Wo die da mit den Skiern mit 120 km/h den Hang da runter pfeffern und wenn die einen falschen Bogen fahren, dann ist alles zu spät. Absolut Wahnsinn.
Ich finde es faszinierend, wenn man in einem Sport, in dem die wenigsten nach 3 Jahren Profitum noch alle Zähne haben, dass man da dann sagt, boah, dass die so einen Sport machen, wo man sich so verletzen kann, das ist ja verrückt.
Ja gut, aber Super-Ski und dieses Skeleton, wo du mit dem Kopf nach vorne da den Kanal runterpfefferst, muss ich sagen, da musst du schon nochmal eine andere Portion verrückt sein. Also einen Puck ins Gesicht zu kriegen, ist jetzt, das passiert ab und zu mal, ja, oder ein Schläger. Gut.
Schmitty passiert das regelmäßig?
Ja, aber der hat ja zum Glück eine Maske auf, sonst hätte er auch nicht mehr alle Zähne. Aber freiwillig, also die Chance ist ja wirklich jedes Rennen 50%, würde ich sagen, dass du da komplett dich ruinierst.
Ich weiß es gar nicht. Also bei Skeleton, natürlich ist es verrückt, wenn du da mit dem Kopf vorausfährst, aber wenn du umfällst, dann liegst du halt unter dem Schlitten und schlitterst halt. Aber du kannst ja nicht raus, oder?
Ja, klar.
Kannst du da rausfallen?
Du kannst ja, wenn du die Kurve nicht richtig kriegst, dann schepperst du ja irgendwo hin. Das ist ja oben nicht zu oder abgesichert. Ist das nicht vor 4, vor 8, vor 12 Jahren nicht mal irgendwo passiert, dass einer mit so einem Schlitten in dem Tunnel, können wir mal als Frage stellen, ob es jemand rausfindet. Da ist doch jemand ums Leben gekommen. Mit so einem Skeleton oder mit so einem Bob, ich weiß es nicht mehr, der ist doch auch aus dem Kanal rausgeschleudert worden und gegen so einen Pöller an der Seite geflogen, glaube ich.
Autsch.
Ja.
Okay, ich mag jetzt aber das Publikum eigentlich nicht dazu aufrufen, wilde Unfälle rauszusuchen. Aber ihr Lieben, falls ihr eine Meinung zum Thema Skeleton habt, falls ihr eine Meinung habt zu Olympia, falls ihr eine Meinung habt zu diesen verrückten Sportarten, die so verletzungsgefährlich sind im Vergleich zu Eishockey. Schreibt sie uns in die Kommentare. Lasst uns mal hören, was eure Meinung ist. Was schaut ihr denn eigentlich ganz gerne, wenn ihr Olympia anmacht? Ist es tatsächlich Eishockey? Sind es noch andere Sportarten? Sind es Sportarten, die man sich normalerweise nicht anschaut? Haben wir Eistanzbegeisterte oder Eiskunstlauf oder wie das heißt? Gibt sowas unter euch? Lasst
das haben wir gestern Abend kurz geguckt. Eiskunstlauf, Paarlauf.
Mit der gesamten Mannschaft oder du mit deiner Frau?
Nee, wir zu Hause, weil wir haben erst, was haben wir erst geguckt? Dieses Skispringen-Mannschaft. Und danach war irgendwas anderes und dann kam auf einmal der Zwischenschnitt, dass da bei dem Eiskunstlauf-Paarlauf, da waren auch zwei Deutsche, glaube ich, ziemlich gut am Anfang und die haben es aber dann, glaube ich, nicht mehr in die Ränge geschafft für Medaillen. Da muss ich auch sagen, also was die da für Synchronität haben und wie die Leute da oder wie die sich selber durch die Luft pfeffern, das ist auch schon wow.
Jetzt reizt mich die romantische Stimmung im Hause Breibisch. Hat dir deine Frau in die Augen geschaut und gesagt, Schatz, wir sollten zum Publikumslauf gehen und ich würde mir wünschen, dass du mich hochhältst und dich dabei um die eigene Achse drehst?
Das hat sie zum Glück nicht getan.
Würdest du es schaffen?
Boah, das weiß ich nicht. Also es liegt jetzt nicht daran, ob ich es vom Gewicht her schaffen würde oder sonst irgendwas, so sollte das jetzt nicht klingen. Ich glaube, ich hätte einfach Angst, das Gleichgewicht zu verlieren und dass sie hinter mir oder vor mir aufs Eis aufschlägt, ohne viel zu machen zu können. Das können wir gerne mal so in einer Trainingshalle auf Matratzen üben, aber auf dem Eis würde ich es ungern machen.
Wenn du dir Eiskunstlauf anschaust, das ist ja doch irgendwie anderes Schlittschuhlaufen, als wie ihr das macht.
Sieht ganz komisch aus, ja.
Euers oder deren?
Deren.
Deren.
Aber das sagen die wahrscheinlich über unseres auch.
Warum?
Meine Frau hat gestern gesagt, sieht aus, als hätten die einen Stock im Arsch. Das weiß ich nicht. Dieses Auf- und Abwippeln, das sieht einfach komisch aus. Bei uns ist ja dieses Unten und dieses Schnelle und... Aber bei denen geht es, glaube ich, mehr so um den Takt und eine gewisse Geschwindigkeit zu kriegen, damit sie halt die passende Geschwindigkeit immer für das haben, was sie machen müssen oder wollen. Und bei uns ist es ja einfach Rennen.
True.
Weil natürlich auch manchmal geregelt oder im bestimmten Timing, aber das beim Schlittschuhlaufen, wie wir es kennengelernt haben, haust du halt immer die volle Energie rein.
Hast du dir mal überlegt, Eisschnelllauf zu betreiben?
Nein, aber fand ich auch interessant, nur mal zu sehen, weil ich habe jetzt bei den Olympischen Spielen gesehen, dass die irgendwie 60 km/h oder so gelaufen sind. Da habe ich mir gedacht, bei uns, wenn die turboschnell sind, die Jungs, dann laufen die ja gerade mal so an die 40 km/h. Aber das liegt wahrscheinlich auch an diesen Schlittschuhen und so, weil diese Messer sind ja besonders scharf und lang und die können sich irgendwie anders abschieben. Aber das würde ich gerne mal ausprobieren.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du es schon mal irgendwie ausprobiert hast.
Leider nein.
Ich weiß, dass in der NHL Schuhe drin sind, bei denen sie ähnlich wie bei den Eisschnellläufern, wo die Klinge sich bewegen kann.
Mhm.
Das habe ich schon gesehen, das gibt es, was ich total irrsinnig finde, weil man damit irgendwie noch ein bisschen was rauskitzeln könnte. Aber du hast gerade selber gesagt, du würdest es gern probieren. Weißt du, wie schnell du bist, wenn du auf dem Eis bist? Also schneller als die meisten anderen, aber...
Ja, aber damals in der DEL, wo wir drin waren, hatten wir alle diese Chips an unseren Brustpanzern. Da wurde es mal gemessen, waren so 35, 36, 7, vielleicht mal 37 km/h, ich weiß es nicht genau, aber so um den Dreh. War mittlerweile auch schon ein bisschen langsamer, würde ich sagen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, mit den Schlittschuhen kannst du wahrscheinlich nochmal deutlich mehr rausholen. Aber wenn du da einen Puck gegen kriegst, da ist der Fuß halt ab.
Die sind halt lang. Gibt es irgendwo hier in der Gegend, die Frage geht auch an euch da draußen, ein Eisstadion, in dem auch Eisschnelllauf angeboten wird? Habt ihr da Kontakte? Wenn ja, lasst es uns mal wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare oder an office@steelers.de. Ich glaube, das Social Media Team würde sich freuen, wenn wir den Preibo zum Eisschnelllauf
noch eine
bekommen.
Challenge.
Ey, Sachen gibt's.
Ja.
Das sollte man schon ausprobieren, wenn man die Chance hat.
Da sollten wir mehrere mitnehmen. Da müssen wir den Brad Kemp auch mitnehmen. Der ist auch unfassbar schnell. Den würde ich da auch gern drauf sehen.
Und irgendjemanden, den man normalerweise nicht laufen sieht. Vielleicht jemanden aus der Geschäftsstelle und einen von den Torwarten.
Ja, ja.
Mega.
Ja,
die haben auch schon so lange Kufen, die Torwarte.
Ja, der Gregor war doch früher selber Torwart.
Gregor mit Torwartschuhen. So.
So,
Jetzt, wow. Einfach, dass man eine Referenz hat.
Ja, ja, ja.
Wenn wir das hinbekommen sollten, ihr Fans, dürft ihr euch auch sehr gerne um eine Wildcard bewerben. Dann haben wir irgendeinen unsportlichen Menschen einfach nur als Referenz mit noch drauf. Großartig.
Aber aufpassen. Die Schlittschuhe sind scharf.
es wird ein Fest. Ah, okay, zurück zu den etwas ernsteren Gefilden. Allerdings nochmal der Hinweis, ich meine das ernst. Ich glaube, wir müssen mal gucken, ob man das hinbekommt. Das würde mich gar wirklich freuen. Zurück zum tatsächlichen Eishockeysport. Was siehst du für dich in den Playoffs? Also ja, klar, Sport und Spaß und Freude, aber was macht Playoffs mit dir als Mensch?
Ich bin nochmal ganz anders motiviert, hört sich beschissen an, aber es ist wirklich so, weil du kannst eine Meisterschaft gewinnen. Ich mache den Sport nur, weil ich gewinnen will. Nicht, weil es besonders viel Spaß macht oder weil ich Millionen verdiene, sondern ich möchte jedes Jahr, wenn ich antrete, möchte ich gewinnen. Natürlich sind wir dieses Jahr in die Saison gegangen und haben gesagt, wir wollen in der Liga bleiben, aber am Ende vom Tag will ich jedes Spiel gewinnen und ich will in den Playoffs jedes Spiel gewinnen und ich will am Ende wieder diese Trophäe hochhalten. Und da lebst du. Aber ich sag, okay, nochmal anders. Das hört sich auch wieder blöd an. Das solltest du eigentlich jedes Spiel machen, aber wer nicht sagt, dass er in den Playoffs nochmal was anderes fühlt, dass da nochmal was anderes durch einen durchgeht, beim ersten Playoffspiel fühlt sich an wie das erste Profispiel. Wenn du da aufs Eis kommst, egal ob es zu Hause oder auswärts ist, du hast Gänsehaut, du bist nervös, du spürst diesen Druck schon, dass wenn du das Spiel verlierst, dann musst du das nächste wahrscheinlich schon gewinnen. Und umso länger die Serie geht, umso anstrengender wird es. Es ist eine mentale Belastung, die nach der Saison echt scheiße ist, aber während der Playoff-Zeit echt geil ist, weil du bist so fokussiert, du bist so drin. Du dieser absolute Wille, niemals aufzugeben, egal ob dein ganzer Körper dir wehtut. Du möchtest da mit den Jungs durch, weil es einfach geil ist. Und das sind Emotionen und auch Erinnerungen, die du niemals vergisst.
Jetzt hast du gerade gesagt, das ist während der Saison mega geil, nach der Saison irgendwie dann doch kacke. Du hast eine ganze Saison, 52 Spiele und hast da dann in der Regel 2 Spiele die Woche und kannst dich darauf einstellen und hast deinen geregelten Takt. Und dann ist Playoff-Zeit und auf einmal hast du 3 Spiele die Woche. Alle 2 Tage hast du ein Spiel, 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 Spiel. Hast diesen enormen Druck und dann, du hast es gerade selber gesagt, auf einen Schlag ist der weg. Entweder, weil du den Kelch hochgehalten hast oder halt auch nicht, aber dieser Wechsel von Spiel, 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 okay, wir sehen uns im September wieder oder im August wieder. Was macht das mit einem? Wie geht man damit um?
Selbst wenn du sehr erfolgreich bist, kann es dir natürlich passieren, dass du nach so einer Saison einfach in so ein emotionales Loch fällst, ne? Weil es sehr belastend war und sehr fordernd, nicht nur körperlich, sondern auch mental, wie ich schon gesagt habe. Und da musst du schon aufpassen, dass du halt diesen Turnaround wieder findest, dass du dich schnell wieder beschäftigst, dass du schnell wieder irgendwas findest, woran du Spaß hast. Eine Familie jetzt hin oder her, aber dass du dich sportlich wieder aktivierst, dass du viel mit deinen Freunden machst, dass du mit deiner Familie viel machst, das steht ja außer Frage. Und dass das mit denen immer schön ist, steht auch außer Frage. Aber ich glaube, dass dieser sportliche Geist nicht einschlafen darf, weil du sonst, glaube ich, sehr viel Probleme hast, dich dann im nächsten Jahr wieder frisch zu machen.
Ich finde, das ist eine Seite am Profisport, die sehr häufig ausgeblendet wird. Also für uns Fans, das ist natürlich eine feine Sache. Wir gucken halt und dann ist halt irgendwann die Saison vorbei. Aber dieses Verstehen, das ist mir auch erst jetzt dieses Jahr tatsächlich bewusst geworden. Ihr seid so eng aufeinander. Ihr seid da ein eingeschworener Kreis, 22, 24 Leute, die jeden Tag aufeinander hocken. Und dann ist dieses eine Spiel und dann ist halt, dann fährt jeder nach Hause und dann ist halt irgendwann so dieser Moment, wo man den einen oder den anderen das letzte Mal gesehen hat, für ein halbes Jahr, vielleicht sogar für länger. Und man weiß vielleicht nicht mal, dass das dieser Moment jetzt sein wird, an dem man den anderen das letzte Mal gesehen hat, weil man den erwartet, nochmal irgendwie bei irgendeinem Essen zu sehen und dann kann er aber nicht kommen oder so. da ist ja doch ganz viel auch mit Abschied dabei am Ende der Playoffs. Wie geht ihr damit um? Weil die Mannschaft ist ja jedes Jahr einfach neu.
So zum Beispiel jetzt letztes Jahr nach der Meisterschaft hat es, glaube ich, keiner begriffen, bis alle weg waren. Dass es jetzt zum Teil das letzte Mal war, dass du den oder den gesehen hast. Mhm. Das ist uns dann erst wirklich allen aufgefallen, als dann mitten im Sommer war und wir dann alle so, oh fuck, wir sehen uns ja gar nicht mehr. So, boah, kommst du nochmal nach Bietigheim oder ich bin nochmal da und da, bist du dann vielleicht da in der Nähe, dann können wir uns nochmal sehen. Gerade mit den Jungs, mit denen du dann auch guten Kontakt hattest, mit denen du dich viel getroffen hast oder auch viel gemacht hast, ist dann natürlich besonders schade, aber da muss halt auch am Anfang jeder erstmal an sich selber denken, dass für ihn erstmal wieder so den Kopf wieder gerade kriegen und dann den Rest bewerkstelligen.
Wie kriegt man da den Kopf wieder gerade?
Ah, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, da gibt es
deinen Weg.
Ja, ich hatte da jetzt nach der letzten Saison hatte ich da auch so meine Probleme mit, meinen Weg zu finden. Ich habe einfach versucht, viel, viel Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Darüber diese Belastung von der Saison einfach rauszukriegen, dass wirklich alles weg ist. Ich wieder mit einem ganz neuen Kopf an die Saison, befreiten Kopf, weil wir diesen Aufstieg endlich oder zum Glück geschafft haben, ranzugehen. Ich habe meine Familie in Köln besucht. Ich habe meine Freunde besucht. Ich habe mit meiner Frau ihre Familie besucht. Wir waren im Urlaub. Einfach auch viel guter Zuspruch von anderen. Der hilft dann, dass du dich auch mal mit Leuten unterhältst, die mit dem Eishockey nichts zu tun haben oder halt nicht so viel zu tun haben, mit denen du dich an über andere Sachen unterhalten kannst, dass du einfach den Weg findest, glücklich zu sein ohne Eishockey. Im Sommer ist es halt nicht immer einfach, aber.
Hast du da einen gewissen Vorteil, weil du eine Mannschaft abgibst, aber dafür, das klingt jetzt ganz garstig, so meine ich es aber gar nicht, aber du hast ja noch eine andere Mannschaft, zu der du dann hingehst. Für dich ist ja in dem Moment, wo Eishockey rum ist, fängt ja für dich auch Fußball an. Das heißt, du hast die eine Mannschaft, die verabschiedest du, aber dafür kannst du eine andere Mannschaft begrüßen. Fängt das was auf?
Nee. Also, das hört sich jetzt auch blöd an, aber nein. Weil das mit dem Fußball, das ist zwar auch super schön und da ist auch mein Sportsgeist voll drin aufgegangen, aber das fängt das mit dem Eishockey gar nicht auf. Das sind alles Jungs, mit denen ich mich gut verstehe und ich bin da gern beim Fußball. Und es macht mir super viel Spaß und ich weiß auch, dass ich, wenn ich mit dem Eishockey fertig bin, auch gerne weitermachen will. Aber das Eishockey, das ist halt, das ist deine Familie. Die Fußballjungs, die sehe ich dann halt so ein, zwei Monate, wenn es gut läuft, vielleicht mal drei Monate, ein bis zweimal die Woche, dann vielleicht nochmal sonntags beim Kicken. Mit den anderen bin ich 8, 9 Monate 24/7 zusammen. Das wäre jetzt, glaube ich, auch nicht fair der Mannschaft gegenüber, vom Eishockey zu sagen, dass der Fußball das auffangen kann. Es freut mich immer sehr, wenn ich die Zeit habe, vom Eishockey dann auch mal frei zu haben und das mein Fußball spielen zu können, weil das macht mir sehr viel Spaß. Aber meine Familie fängt das auf, meine Freunde fangen das auf. Und da beim Fußball habe ich ja mittlerweile auch Freunde, viele Freunde, die das dann auch versuchen mit aufzufangen, aber nicht unbedingt beim Fußball.
Du hast einen zweiten Vorteil, der vielleicht noch ein bisschen reinkommt. Du bist hier jetzt ja doch schon länger verwurzelt. Und du hast selber gerade gesagt, hier sind dann Freunde, hier ist dann ein soziales Umfeld. Wenn du jetzt mit einem Jugendspieler sprechen würdest und die fragen würden, hey, wie wichtig ist es mir, dass ich mir ein Leben neben dem Eishockey aufbaue? Was würdest du sagen?
Das ist das Wichtigste, was du machen kannst. Alleine wirst du nicht glücklich. Der Sport macht dich auch nicht immer glücklich. Gerade wenn du Profi bist, brauchst du Menschen um dich rum, die hoffentlich auch mal dann nicht unbedingt immer nur aus deiner Sportart kommen. Auch meine besten Freunde, Tim, der Zinni, die kenne ich übers Eishockey. Ich verbringe super gerne Zeit mit denen und auch viel Zeit mit denen. Aber ab und zu auch mal Menschen zu sehen, die jetzt nicht aus der Mannschaft kommen oder nicht so viel mit dem Eishockey zu tun haben, tut auch sehr gut. Weil du mit den Leuten über andere Sachen reden kannst. Du hast nicht die Eishockey-Verbindung. Natürlich unterhältst du dich vielleicht auch mal über den Sport, aber du du kannst auch mal an was anderes denken, was anderes sehen, was anderes machen. Ein soziales Umfeld zu haben, was nicht nur aus deiner Mannschaft besteht, ist einfach enorm wichtig, damit du den Kopf halt auch mal frei bekommst.
Es ist an dieser Stelle Zeit für ein Bibelzitat.
Mhm.
Das erste Mal, als Jesus so rumgelaufen ist und vorgestellt wurde, haben die Leute gesagt, das ist der Zimmermann. So diese harte Bezug zu wer du bist und was du tust. Ja? Der Beruf, gerade bei einem Mann, das zieht sich irgendwie durch die Jahrhunderte. Wie hoch ist denn bei einem Eishockeyspieler die Identifikation mit dem Job? Also du bist ja Eishockeyspieler und das machst du, seit du 5, 4 bist. Wie viel der eigenen Identifikation mit sich selbst passiert über diesen Beruf, über dieses Ich bin halt Eishockeyspieler?
Ich hoffe, bei mir so wenig wie möglich. Ich muss sagen, ich bin gerne Eishockeyspieler. Ich mag alle Vorteile, die wir dadurch haben, auch gerne, ohne Frage. Ich würde mir nur wünschen, dass die Leute, die mich im Privaten sehen, mich dann auch als Privatperson sehen und nicht dann immer als den Eishockeyspieler, der ich bin. Ich habe auch nichts dagegen, wenn mich Leute ansprechen oder irgendwas von mir wollen. Ich bin der Allerletzte. Ich finde das ja auch immer schön, wenn Profisportler da normal sind,
ja,
und einfach auch normal mit den Leuten umgehen. Aber ich versuche, wenn ich aus der Eishalle raus bin und nach Hause komme oder gerade nicht für die Steelers irgendwas mache, dann bin ich ich und nicht der Eishockeyspieler. Und ich versuche auch, das nicht irgendwo raushängen zu lassen, dass ich das bin. Und ich hoffe, ich habe es noch nie raushängen lassen.
Wie lernt man das? Also nicht, das nicht raushängen zu lassen, sondern diese Festigkeit in sich zu haben, dass man sagt, ich bin der Alex Breibisch. Ich bin auch Eishockeyspieler, aber erstmal bin ich Ehemann, ich bin Papa, ich bin Sohn, ich bin Freund.
Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich glaube auch, dass jeder da verschieden ist. Ich glaube, dass es auch Jungs gibt oder andere Spieler, ob es in unserer Mannschaft ist oder sonst irgendwo oder in was für einem Sport, die das sehr zelebrieren, dieser Sportler zu sein, die das richtig geil finden, das dann auch so nach außen zu tragen. Ich muss sagen, am Ende vom Tag, wenn ich meine Ausrüstung nicht anhabe oder die Eishalle verlasse, bin ich so wie du. Also dann sind wir einfach auf einer Ebene. Ich bin nichts Besseres, ich bin nichts Schlechteres. Und das dann irgendwie raushängen zu lassen, nur weil ich ja den Sport mache, finde ich nicht okay. Also das ist halt eine Sportart, wo Leute halt Geld für bezahlen. Also ich bin eigentlich wie so ein Zirkuspferd. Ne? Ihr kommt, um mich anzugucken, weil was ich mache, und bezahlt dafür Geld. Ich weiß nicht. Ich finde das immer cool, auch mit den Kindern so, wenn die Autogramme haben wollen, bei den Autogramm stehen. Ich finde das super schön, weil das, man will Idole haben. Ich hatte auch immer Idole. Ich wollte auch immer wie die sein. Aber wenn das dann jemand raushängen lässt und großkotzig wird, das finde ich völlig daneben.
Mein Sohn kam nach Hause aus dem Training in der U7 und hat mir ganz stolz seine Flasche gezeigt, auf der du unterschrieben hast. Und der findet es großartig, weil der ist relativ klein, relativ leicht.
Ja.
Und du bist relativ klein und relativ leicht im Vergleich zu den anderen.
Ja.
Das findet er mega. Also ich verstehe diesen Gedanken, warum man sich da Idole sucht, warum man auch so eine gewisse Heldenverehrung als Gesellschaft auch haben will.
Ja, ist ja auch vollkommen okay. Es sollte ja auch so sein. Jeder sollte ein Idol haben, jeder sollte ein Vorbild haben. Das ist ja was, nach was man strebt. Das ist ja wie der unbedingte Wille, Profi zu werden. Das machst du ja, weil du ein Vorbild hast. Wenn du niemanden hast, der dir das vorlebt, dann du brauchst ja immer irgendwas, woran du dich klammerst, finde ich.
Hast du noch Vorbilder?
Ich finde Alexander Ovechkin, finde ich, unfassbar gut. Das war immer mein Kindheits- Idol, jetzt mittlerweile natürlich Leon Dreiseitel und so, aber die Jungs sind alle jünger wie ich, ne? Wenn ich jetzt sage, das wäre irgendwie mein Idol, das ist ja völlig bescheuert, aber wie die halt Eishockey spielen können, auch Connor McDavid und so, das ist einfach der Wahnsinn. Ich werde nicht mehr so Eishockey spielen, ich hoffe, dass alle deutschen Jungs, die da jetzt auch bei Olympia zugucken, die da U7 bis U20 oder was auch immer sind, dass die irgendwann mal so werden wollen, weil ich finde, Idole zu haben ist genau das Richtige.
Was braucht es noch außer Idolen? dass es einen so weit zieht, dass man diesen Biss entwickeln kann und sich da durchbeißen kann bis zum Profitum.
Ich glaube, wie gesagt, das kann dir keiner beibringen. Du musst es in dir drin haben. Du kannst es nicht trainieren, diesen Biss zu haben, dass du es unbedingt werden willst. Du hast das in dir drin oder du hast einfach den Antrieb, das zu erreichen. Ob es am Ende reicht, da kannst du Biss und Antrieb haben, wie du willst. Du brauchst eine Spur Glück. Du brauchst das richtige Umfeld, was dir auch die richtigen Push gibt oder auch dich mal vielleicht zurücknimmt oder dich nicht überstimmt bei manchen Entscheidungen, sondern am Ende vom Tag sollte alles von dir kommen. Du hast da Lust drauf oder nicht. Wenn Mama und Papa da Lust drauf haben, dann wird aus dir trotzdem nichts.
Aber ich will das Kind doch zum Profi machen.
Also mein Kind muss Profi werden.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Würde ich schon auch erwarten. Das ist
die schlechteste Aussage, die du als Eltern treffen kannst.
Wenn du nächstes Jahr vielleicht auch neue U24, U21, vermutlich aber hauptsächlich neue U24-Spieler siehst, ist das was du ihnen explizit mitgeben willst, was du ihnen mitgeben möchtest? Also auf der einen Seite dieses sortier dich selbst ein und identifizier dich als mehr als nur als Eishockeyspieler und und auf der anderen Seite auch ein ganz klares, hey, es muss von dir kommen, schau, ob du diesen Willen irgendwo in dir findest und mobilisier ihn, verlang danach, greif danach.
Das, was ich versuche, irgendwie jedes Jahr den jüngeren Spielern mitzugeben, ist diese Eigenverantwortung, wie du schon gesagt hast, dass ihr kriegt nichts geschenkt, nicht von mir, nicht von den Trainern, noch von irgendjemandem aus der Mannschaft. Wir sind alle hier, weil wir spielen wollen. Keiner sitzt für dich extra auf der Bank, nur weil du ein junger Spieler bist. Keiner macht für dich Platz. Du musst dir diesen Platz erarbeiten. Du musst hart arbeiten. Du musst in jedem Training zeigen, dass du es unbedingt willst. Und am Ende vom Tag hast du jetzt eine Chance, die ganz, ganz viele Spieler nicht bekommen, dich da zu beweisen. Du hast jetzt vielleicht ein Jahr, vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei Zeit, das hinzubekommen. Und wenn du es in diesen ein, zwei, drei Jahren nicht schaffst, dich zu zeigen oder dich zu etablieren, sage ich dir, ist danach wahrscheinlich direkt wieder Schluss. Oder halt Oberliga oder Regionalliga oder halt vorbei. Ja.
Hast du die Erfahrung gemacht, dass du durch das Training, was du neben dem Eis anleitest, mittlerweile eine andere Sprache hast oder besser zu Leuten durchdringst, dass du geübter bist in Ansagen machen, in dieser Trainerhaltung?
Ich glaube eher, dass ich zu den Leuten, mit denen ich trainiere, direkter bin. Ich mache keinen Wischiwaschi, ich sag zu denen, hey, pass auf, wir trainieren hier eine Stunde. Ich mache euch, oder ich, wenn ich irgendjemanden direkt anspreche, ich mache den Zirkel so, dass es für die Fittesten ein Zirkel ist, den er trainieren kann und aber auch für die, die gar nicht fit sind, trainieren können. Am Ende vom Tag bist du selber verantwortlich, ob du dich komplett zerstören möchtest oder ob du hier hinkommst, um zu sagen, bei deinen Freunden, ich war heute beim Sport. Das ist mir ja vollkommen egal. Ja, also ich am Ende vom Tag versuche ich natürlich jeden zu motivieren, dass er Vollgas gibt und dass er sich da reinknallt. Aber du siehst ja in einer Stunde, ob jemand alles gegeben hat oder ob der Larifari gemacht hat. Und die Leute müssen mir da nichts beweisen. Und in der Mannschaft ist es genauso. Wenn da ich sehe, dass da jemand Larifari macht, dann sage ich dem einmal oder ich motiviere den. Aber beim zweiten oder beim dritten Mal werden sie dann die Quittung kriegen, weil dann wird der Trainer sie einfach rausnehmen. Ich kann nicht immer allen oder wir als Mannschaft oder als ältere Spieler oder generell jeder, wir können nicht immer alles jedem gerecht machen. Wir können nicht immer allen alles hinterhertragen. Am Ende vom Tag bist du verantwortlich für das, was passiert.
Am Ende des Tages bist du verantwortlich für das, was passiert und für das, was du aus den dir gegebenen Mitteln machst. Ich finde, das ist ein wunderschönes Abschlusszitat, was wir an dieser Stelle haben. Damit habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen und zu fragen. Hast du noch was, was du zum Abschluss mitgeben möchtest?
Ich wollte nur sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin für die Saison, die wir bis jetzt spielen, dass ich die Unterstützung, die wir wieder dieses Jahr kriegen, enorm geil finde. Einfach, dass die Anforderungen oder die Erwartungen einfach nicht zu hoch werden, sondern lass alles ein bisschen Piano dieses Jahr laufen. Nächstes Jahr können wir über andere Erwartungen reden. Lasst uns die Saison noch genießen und schauen, dass wir einen guten Abschluss finden.
Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich auf die letzten paar Spiele, die wir noch haben. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Wir sehen uns am Freitag in der Halle beim Spiel gegen
Krimitschau.
Wir sehen uns dort. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.